Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Krisenfest, der Podcast, der deine innere Heldin wecken möchte und dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte. Mein Name ist Rani Gindl und ich habe heute im Interview einen für mich ganz besonderen Gast, die Frau Margot Flügel-Anhalt, von der ich letztes Jahr im Dezember, glaube ich, ein Buch geschenkt bekommen habe. Und sie reist durch die Welt in einem alten Benz, auf einem Fahrrad, mit einem Motorrad, ohne dass sie einen Motorradführerschein hat. Und sie hat mich so dermaßen begeistert, dass ich sie eingeladen habe, zu mir in den Podcast zu kommen. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Flügel-Anhalt. Willkommen. Habe ich irgendwas vergessen in der Einführung, in der Vorstellung?
Nee, alles okay. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Super. Mein Podcast heißt Krisenfest und es geht um das Thema Krise, aber es geht vor allem darum, wie wir Krise überwinden können, wie wir positiv sozusagen mit Krisen umgehen können und vor allem, was wir auch als Geschenke bekommen durch Krisen. Nicht jeder verwendet allerdings dieses Wort. Was bedeutet denn das Wort Krise für Sie und was verbinden Sie damit?
Also heute Nacht zum Beispiel ist meine Indoor-Katze kurz bevor ich schlafen gegangen bin, noch mal rausgerannt und nicht mehr zurückgekommen bei 14 Grad minus. Und da musste ich schon aufpassen, dass ich vertraue und nicht in eine Krise gerate, aber habe sicherheitshalber das Fenster geöffnet, damit ich sie höre, wenn sie möglicherweise wieder rein möchte. Für mich sind Situationen, die man Krisen nennt, Situationen, in denen man herausgefordert wird. Und wenn man diese Herausforderung annimmt, vertrauensvoll annimmt, dann sind die meisten sogenannten Krisen eigentlich sehr positiv und bringen uns weiter.
Ja, das stimmt. Erlebe ich auch so. Ihr Buch Hoch hinaus hat mich dazu inspiriert, mit Ihnen sprechen zu wollen. Und ich habe inzwischen von Ihren Büchern, glaube ich, alle bis auf das letzte, also das vorletzte lese ich gerade. Und Sie beschreiben darin Ihre Liebe zum Reisen und zu den Menschen und zum Unterwegssein. Auch so als einen inneren Antrieb. Sie stellen sich auch Herausforderungen und Schwierigkeiten. Also Sie schreiben auch in Ihren Büchern so, ich habe diese Idee und da will ich jetzt hin und wie kann ich das möglich machen? Und so eine Reise hat ja dann irrsinnig viele Herausforderungen, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Sie machen das auch, indem Sie Bücher drüber schreiben, das wird verfilmt. Was ist so der Kern Ihrer Botschaft, die wichtigste Botschaft, die Sie mit dem, was Sie tun, in die Welt schicken wollen? Und die Frage auch ist, ist das überhaupt Ihr innerer Antrieb oder haben Sie einfach nur Freude daran und hat sich das ergeben, dass Sie damit sozusagen so in die Öffentlichkeit gehen?
Genau, ich reise schon immer gerne. Das heißt, Reisen heißt für mich, neue Eindrücke zu sammeln und vor allem Situationen zu erleben, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Also diese sogenannten Herausforderungen oder Krisen, mich denen gegenüberzustellen und zu sehen, welche Kompetenzen ich habe und mich dabei bei der Bewältigung zu übertreffen in Lösungsmöglichkeiten. Und irgendwann mal wurden zwei Freunde von mir aufmerksam auf meine Reisen und auch ein Verlag, ein Lektor. Und dann haben wir angefangen, den Film zu machen über die erste Reise über Grenzen und auch das Buch zu schreiben. Und seitdem habe ich die Chance bekommen, über meine Reisen zu schreiben und darüber Berichte zu machen und die Erkenntnisse, die ich unterwegs bekomme, auch weiterzugeben.
Ich habe mir eines Ihrer letzten Interviews auch angesehen und Sie sagen so was Wichtiges. Wir bekommen durch Medien eine vorgefertigte Meinung serviert und geliefert, etwas, was wir nehmen, ohne zu hinterfragen. Und Sie sagen, wenn man die Menschen sozusagen kennenlernen würde, dann wäre unser Bild wahrscheinlich von der Welt ein anderes. Und ich finde, das ist so eine wichtige Botschaft, vor allem in Zeiten wie diesen, dass wir uns bewusst machen, dass das immer nur so ein Blick und ein sehr konstruierter Blick eigentlich auch ist, den wir von der Welt bekommen, wenn wir zu Hause bleiben und nicht so wie Sie unterwegs sind. Sie haben vorher auch gesagt, wir wachsen ja mit den Herausforderungen. Und ich habe jetzt in die Fragen geschrieben, Sie haben recht spät begonnen zu reisen, aber das stimmt nicht. Sie waren mit 16 schon auf dem Rad durch die Schweiz unterwegs. Und Sie erzählen jetzt auch, Sie sind immer schon gereist. Und dann irgendwann einmal ist jemand darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, da möchten wir irgendwie gern dabei sein. Sie schreiben aber auch in Ihrem Buch über Grenzen darüber, dass Sie den Verlust von einem sehr geliebten Menschen durch eine Reise, durch Ihr Unterwegssein überwinden konnten. Haben Sie das geplant oder kam das irgendwie spontan? Und ist es etwas, wo Sie sagen, wenn jemand eine Trauer hat, dann ist das eine Herangehensweise, die hilfreich sein kann?
Also es gibt grundsätzlich sicher Menschen, die so wie ich gerne unterwegs sind und gerne neue Eindrücke sammeln. Und andere finden zu sich, wenn sie bei sich zu Hause sind, in einem gewohnten Rahmen mit ihrem Netzwerk, ihren Freunden und Nachbarn. Und man sollte auf jeden Fall das tun, was einem gut tut und was man tun möchte. Deswegen ist nicht mein Rat an alle, die zuhören, oder die Bücher lesen oder die Filme sehen, jetzt brecht alle auf und fangt an zu reisen, sondern sucht das zu tun, was euch gut tut, was ihr wirklich tun wollt und wo ihr euch wiederfindet. Und dann kann man, wenn man sozusagen den Alltag etwas hinter sich lässt und aus dem Trubel rausgeht und sich findet in dem, was man gerne tut. Das kann zum Beispiel Gartenarbeit sein oder die Beschäftigung mit einem Tier oder Lesen oder selbst Marmelade kochen. Dann findet man zu sich selbst und kann damit auch schwere Krisen oder Trauer, zum Beispiel über den Todesfall eines Menschen, überwinden. Bei mir war es so, dass ich da zu dem Zeitpunkt gerade unterwegs war, zu Fuß Richtung Santiago de Compostela. Und ich habe diese Wanderung ich bin damals in Etappen gewandert, weil ich ja noch gearbeitet habe, immer in 4-5 Wochen Etappen. Von Nordhessen nach Santiago und Finisterra sind es etwa 3000 Kilometer. Und ich war da in 4 Etappen unterwegs. Und ich habe diese Wanderung nicht unterbrochen, sondern habe die Trauer mitgenommen auf den Weg und damit auch eine Möglichkeit gefunden, die besser zu bewältigen.
Sie haben was sehr Schönes gesagt. Sie haben gesagt, indem man sich selbst näher kommt, kann man, egal auf welche Art und Weise, wenn man etwas macht, was einem Freude bringt und durch diese Freude sich selbst näher kommen und dadurch sozusagen die Kraft finden, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das heißt, für Sie, habe ich das richtig verstanden, ist die Freude an diesem Tun, an dem Gehen, und bei Ihnen ist das Unterwegssein, die Ihnen hilft, sozusagen auch mit den Herausforderungen, mit dem, was wir halt auch gerne so loswerden wollen, gell? Eine Trauer ist etwas, was man ja gar nicht spüren will. Es ist unangenehm, es ist eng, es ist, es sitzt irgendwo halt, wo man das spürt und man will es eigentlich weg, aber indem man sozusagen noch ein bisschen tiefer geht und es mit Freude füllt, was man tut, damit kann man sozusagen sich erlösen. Kann man das so sagen von dem?
Ja, ich würde das genauso auch beschreiben. Das heißt, wir können ja den Todesfall zum Beispiel eines geliebten Menschen nicht einfach vom Tisch wischen. Und Trauer zu verdrängen führt auf keinen Fall dazu, dass man die irgendwann mal bewältigt, sondern das führt zu weiteren Verspannungen, Verkrampfungen und Krankheiten. Das heißt, sich diesen schwierigen Gefühlen, oder auch wenn man zum Beispiel eine Arbeit verloren hat oder Ärger hat mit den Kindern oder dem Partner, sich diesen Gefühlen zu öffnen und darin auch eine Botschaft zu sehen oder eine Information für das eigene Leben und dann damit zu arbeiten und sich damit anzufreunden, kann durchaus hilfreich sein.
Ich habe letztens was Ähnliches gehört. Da hat eine Speakerin davon gesprochen, dass man hingeführt wird, auch nicht immer zu den schönsten Situationen, aber sicherlich zu den Situationen, die für einen irgendwie hilfreich sein können, um zu wachsen. Also für mich ist es halt, als Mensch auf dieser Welt zu sein, das Beste daraus zu machen, was ich machen kann und sozusagen mein Geschenk in die Welt zu bringen, also das, was ich halt in diese Welt bringen kann, das führt natürlich über Hindernisse, ne? Also auch so, wie Sie die Reisen haben, dieses Werden sind. Haben Sie das Gefühl, Sie sind nach dem Reisen, also nach einer Reise, eine andere oder mehr sich selbst?
Eigentlich bin ich jeden Augenblick eine andere, erstaunlicherweise, weil ja ganz pragmatisch unsere Zellen des gesamten Körpers sich ständig erneuern und die neuen Eindrücke auch mein Denken und Fühlen und Wahrnehmen und mein Bewusstsein ständig verändern. Und so lasse ich mich durch meine Reisen natürlich auch ständig verändern und bin bereit, mich immer wieder neu auszuprobieren. Das ist die Voraussetzung, warum es mir große Freude bereitet, unterwegs zu sein, dass ich Freude daran habe, mich zu bewegen, innerlich und äußerlich.
Das ist eigentlich auch schon wieder die nächste Frage, die ich vorbereitet habe. Die meisten Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sie verändern sich durch und mit ihren Krisen und mit und durch ihre Herausforderungen. Ich fand das auch schön, dass Sie das jetzt gesagt haben, dass sie immer eine andere sind. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass ich nie die gleiche bin. Was mich so fasziniert ist, wenn man ihre Bücher liest, hat man so den Eindruck, dass sie immer mehr irgendwie sie selbst werden durch ihre Reisen. Ich weiß nicht, sie werden, also wenn man sie so liest, bekommt man so den Eindruck, dass man nur, indem man mit dieser Offenheit in die Welt geht, mit dieser Bereitschaft, alles eigentlich in Frage zu stellen, was man so denkt und sich sozusagen durch die Eindrücke, die man bekommt, erst eine neue Realität schaffen kann. Ich hoffe, dieser Satz ist nachher noch so korrekt. Wie sehen Sie das? Wird man so ganz, indem man diese Offenheit lebt? Man muss ja dafür nicht um die halbe Welt reisen. Man muss einfach nur bereit sein, alles in Frage zu stellen, was man denkt.
Ich habe gerade ein Zitat gelesen, möglicherweise von Dalai Lama. Was du heute denkst, ist deine Gegenwart von morgen. Das heißt, ich glaube schon auch, dass es so ist, dass wir die Welt durch unser Denken mit erschaffen. Wenn ich also morgens aufwache und mich an die Nachrichten von gestern erinnere und mich davon leiten lasse, dann wird meine Welt nicht freundlich und fröhlich sein, sondern ich werde mürrisch und empört und wütend und genervt durch die Welt laufen und die anderen werden mir genauso begegnen. Und die Welt wird mir zeigen, dass sie so ist. Und wenn ich aber bereit bin, und das habe ich eben unterwegs erlebt, in schwierigsten Situationen in diesen Ländern, in denen Frauen normalerweise gar nicht alleine unterwegs sind, wie Pakistan zum Beispiel, wenn ich dort trotzdem frohem Mut durch dieses Land reise und bereit bin, die Bedingungen zu respektieren, auch wenn ich sie nicht gut finde, und die Menschen zu achten, so wie sie leben, dann erfahre ich die Realität in einer sehr positiven Weise. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel durch den Iran reise und dort empört über all die furchtbaren Ungerechtigkeiten, die den Menschen und vor allem den Frauen dort geschehen, den Menschen begegne und dem System begegne, dann werde ich große Schwierigkeiten bekommen.
Sie beschreiben auch in Ihrem Buch zwei Begegnungen mit Frauen, eine deutsch sprechende und eine Frau im Iran, die sehr wohl ihren Unmut eigentlich kundgetan haben über die Situation, aber so wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, einfach sozusagen nicht im Widerstand sind mit dem, sondern einfach im positiven Glauben daran, dass sich hoffentlich dann doch irgendwann mal was ändern wird. Glauben Sie, dass solche Begegnungen für Sie möglich werden, erst dadurch, dass Sie dieses offene, nicht urteilende Verhalten an den Tag legen, also die Art auch, wie Sie mit Menschen sprechen?
Also wenn ich in einer Reisegruppe all-inclusive durch den Iran reise, werde ich solchen Menschen nicht begegnen. Und wenn ich mit großer Wut durch dieses Land reise, dann würden sich die Frauen auch mir nicht öffnen, weil sie natürlich vorsichtig sein müssen, mit wem sie über was sprechen, um nicht in Gefahr zu geraten. Mhm. Das heißt, erst dann, wenn ich akzeptiere, dass die Situation so ist, wie sie ist, und versuche, mich auf diese Weise den Menschen zu nähern, ohne zu bewerten, dann kann ich erfahren, was sie wirklich fühlen und denken.
Man hat den Eindruck, dass sie eigentlich immer so von Herz zu Herz mit den Menschen in Kommunikation sind. Sie beschreiben sehr, sehr wunderbare Begegnungen und auch immer wieder Situationen mit Menschen, wo sie sagen, das ist irgendwie so auch ähnlich wie Engel, die einem begegnen in menschlicher Form. Glauben Sie, dass alle Impulse, die Sie haben, die Sie bekommen, dass Sie sagen, Sie wollen jetzt reisen, Sie fallen, Ihnen fällt ein Jaipur, wenn Sie Kaffee trinken und Sie planen eine Reise mit Ihren Bands, glauben Sie, dass Sie in eine Art geführt oder geleitet oder gelenkt werden, hin zu diesen Erlebnissen, hin dazu auch, das in die Welt zu tragen und so eine positive, weltoffene, friedliche Möglichkeit eigentlich der Verbindung schaffen?
Also vor jeder Reise kläre ich mit dem Universum ab, ob ich diese Reise machen kann und ob ich da auch beschützt und begleitet bin. Und auf jeden Fall fühle ich mich in irgendeiner Weise geführt zu Ereignissen in Ländern, von denen wir sehr viele Fehlinformationen haben. Zum Beispiel, wenn man Pakistan googelt beim Auswärtigen Amt oder Tadschikistan, zum Beispiel, dann sollte man unter keinen Umständen dorthin reisen. Alles gefährlich, alles schwierig, die Menschen sind furchtbar und alles ist voller Konflikte. Und das heißt, wenn man dann tatsächlich dort ist, stellt man fest, dass diese Menschen unsere Brüder und Schwestern sind und genau gleich wie wir versuchen, die gleichen Ziele haben wie wir und gleich versuchen, ihr Leben in Glück und Frieden und Selbstbestimmung zu leben. Und wir sind nicht sehr verschieden voneinander, auch wenn unsere reellen Lebensbedingungen mitunter sehr unterschiedlich sind.
Sie beschreiben sehr, sehr viele schöne Begegnungen. Ich habe es schon erzählt, was war aus all denen für Sie eine, die Sie am meisten berührt hat, wo Sie sagen, das war eine der schönsten Begegnungen, die Sie vielleicht auch verändert haben?
Also solche Begegnungen gibt es ständig auf jeder Reise und fast mit jedem Menschen, dem ich unterwegs begegne, zufällig oder geführt. Eine ganz besondere Begegnung hat mich berührt auf der Märchenwiese, den Ferry Meadows am Fuße des Nanga Parbat, wo ich einem jungen Mann begegnet bin. Anton heißt der, der dort auch alleine unterwegs war und der mir erzählt hat, dass er Russe ist und seine Eltern in der Ukraine leben und er in großer Sorge ist um seine Eltern und in großer Sorge um diese beiden Länder, weil er im Grunde im Herzen beide Länder trägt, Russland und die Ukraine. Und so hat mir das deutlich gemacht, dass diese Kriege und Auseinandersetzungen, die wir aktuell in der Welt sehen, aus einem anderen Blickwinkel völlig sinnlos und völlig unsinnig sind und nicht das in die Realität umsetzen, was sich die Kriegsführenden wünschen. Und sofort beendet werden könnten, wenn man sich öffnen würde und miteinander reden würde.
Ich kann mich erinnern an diese Stelle. Es war sehr schön, was Sie da geschrieben haben. Also ich glaube auch, dass die Kriegsführer und das, was die Menschen selbst in den Ländern wollen, sehr, sehr unterschiedliche Dinge sind. Haben Sie schon eine neue Reise geplant?
Ja, ich komme ja nie zurück von einer Reise, ohne eine neue Reise zu planen, weil sonst die Rückkehr so schwierig wird. Ja. Und ich habe mehrere Reisen geplant dieses Jahr und bin da mittendrin, die zu realisieren.
Ja. Im Interview haben Sie gesagt, Sie wollen mit Ihrem neuen Motorrad, jetzt haben Sie den Motorradführerschein, Da wollen Sie nach Nordafrika.
Nee, mit der Ducati, meinem Motorrad, plane ich ans Nordkap zu reisen im Sommer. Ja. Und nach Nordafrika reise ich vermutlich mit einem VW Touareg, Baujahr 2003, der ja der Prototyp ist von den Autos, mit denen Paris-Dakar die Rallyes gemacht gemacht werden, um zu sehen, da werde ich auf verschiedenen Spuren unterwegs sein und auch natürlich die Wüste besuchen mit diesem Auto.
Unglaublich. Es macht so viel Spaß, mit Ihnen mitzureisen. Also es ist wirklich, Ihre Bücher zu lesen, man hat so den Eindruck, man ist dort und auch die Bilder ja davon, die Sie in den Büchern nehmen und auch die Filme. Also ich habe den Film nach dem Buch gelesen und man hat so den Eindruck, man war irgendwie so selber auch schon dort. Sie haben es eh schon ein bisschen gesagt. Also das heißt, wenn Sie zurückkommen, kommen Sie nur zurück, weil Sie wissen, dass Sie wieder losgehen. Oder wie?
Ja, genau.
Aber Sie sind grundsätzlich auch gerne zu Hause.
Ja, natürlich. Ich bin. Es gibt ja Leute, die mir unterstellen, dass ich irgendein Problem hätte, weil ich dauernd wegrennen würde oder dass ich mein Zuhause nicht lieben würde. Das ist natürlich alles Unsinn. Ich bin sehr gerne zu Hause. Ich habe einen schönen Garten, in dem ich mich wohlfühle und Tiere, mit denen ich gerne zusammen bin. Ich bin ja hier Ortsvorsteherin in meinem kleinen Dorf und habe hier alle möglichen Netzwerke. Und bin durchaus nicht am Wegrennen, wenn ich aufbreche. Und in der Zeit, in der ich zu Hause bin und neue Reisen plane, bin ich natürlich auch wirklich ganz hier.
Mhm. Ja, Sie sagen ja auch, Sie haben eine Indoor-Katze. Und ja. In dem Buch Über Grenzen schreiben Sie über Himbeeren im Garten. Und ich glaube, bei Hoch hinaus waren Sie zum Schluss dann auf Ihrem Ziegenhübel.
Genau,
wo Sie dann sagen, okay, das ist... irgendwie da der Ausblick für die nächsten Reisen. Das nächste Buch ist ja schon auf meiner Leseliste, wo Sie mit einem Discounter-E-Bike an der Donau entlang fahren. Und die Bilder vom Donaudelta sind ja also gänsehautmäßig. Sie erzählen, da sind mehrere Reifen geplatzt und Sie erzählen auch immer wieder, sind so Situationen, wo Sie sich denken, was mache ich hier eigentlich? Und soll ich umdrehen, beschreiben Sie da? Und dann sagen Sie nein, weil der Weg zurück ist irgendwie genauso anstrengend wie der Weg, wenn man weiterfährt. Was motiviert Sie da? Was ist so dieses, ich fahre jetzt trotzdem weiter, woher kommt das?
Also ganz konkret, wenn ich jetzt mit dem E-Bike an der Donau entlang fahre, von der Quelle bis zur Mündung, 3000 Kilometer, das Buch heißt Unter Strom, bin ich natürlich auch durch Österreich gefahren. Wenn ich da unterwegs bin, erwarte ich nicht, dass kein Schlauch und kein Reifen kaputt geht, sondern wenn der dann platzt, dann stellt sich für mich einfach die Realität ein. Und dann gucke ich, ob ich den reparieren kann oder Hilfe brauche. Und wenn ich dann Hilfe bekomme und der repariert ist, gibt es überhaupt keinen Grund, die Reise abzubrechen.
Wenn man schon mal unterwegs ist, dann ist man unterwegs, oder? Ein bisschen sind Ihre Reisen, so wie Lebensreisen ja auch sein können von verschiedenen Menschen. Wir haben ja alle ein Leben, in den wenigsten Fällen ist ein Leben so, wie man es sich vorgestellt hat. Also ich glaube, jeder sagt, er hat eine schwere Kindheit gehabt, weil irgendwas hat immer nicht gepasst. Wir haben die Jugend, ist eine schwierige Zeit, bis man erwachsen wird, bis man sozusagen sich in seinem Leben eingerichtet hat. Hat man eigentlich ständig Krisen und Herausforderungen zu meistern? Und wir sind ja, man sagt ja auch, es ist eine Lebensreise. Das heißt, Ihre Reisen sind sozusagen eigentlich eine Analogie eigentlich zu dem. Und ich sage ja auch nicht, jetzt bin ich 45 und das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, das geht wieder zurück und lebst nochmal, sondern man geht dann einfach irgendwie weiter, weil es gibt keine Alternative, oder? Ist das Gefühl, das Sie haben, wenn dann was passiert?
Also es ist ja vor allem ganz großartig, wenn ein Problem auftaucht, ob das jetzt ein kaputtes Auto ist oder ein kaputtes Motorrad oder ein kaputtes Bein, dass wenn man dieses Problem dann bewältigt hat und gelöst hat, immer mit Hilfe anderer Menschen, dass man dann fröhlicher weitergehen kann und dass es dann noch ein bisschen mehr Spaß macht, weiterzugehen. Und so mache ich das im Leben auch. Meine unglaublich schwierige Kindheit, die hatte wunderbare Seiten. Meine Mutter insbesondere war eine wunderbare Frau, die mich sehr unterstützt hat bei meinem Wunsch, neue Eindrücke zu sammeln und mich nie behindert hat dabei. Und meine Jugend, in der ich aufregende und schwierige Dinge erlebt habe, wie jeder, und Beziehungen und Partnerschaften gefunden und habe und gescheitert sind. Und dann, wenn man älter wird, sterben ja auch Freunde, wenn man selbst weiterlebt, und Familienangehörige. Das sind Anteile des Lebens, die mich begleiten und die man nehmen kann wie ein Geschenk, das man nicht immer haben möchte, aber das einen auf jeden Fall weiterbringt.
Ich glaube, dieses Ankommen im Moment und dankbar sein mit dem, was man hat, und oder für die Lebensgeschichte, die man hat, was beim Reisen ja, glaube ich, noch viel tiefer zu spüren ist, oder? Weil man ist immer in dem Moment und man ist nicht nach vorne und man ist auch nicht mehr dort, wo man war. Man ist genau da. So eigentlich sollte man leben, oder?
Ja, genau. Die Wirklichkeit findet jetzt statt. Ja. Und nur jetzt kann ich mein Leben gestalten. Und bin natürlich unendlich dankbar auch für die Bedingungen, unter denen ich lebe, für die Demokratie im Außen, aber auch für meinen gesunden Körper. Wobei ich sagen muss, ein gesunder Körper kommt auch nicht jetzt automatisch von sich selbst, sondern man muss, sollte tunlichst frühzeitig, aber es ist nie zu spät. Also man kann jederzeit beginnen, diesem Körper die Aufmerksamkeit zu schenken, die er braucht, und die Ernährung zu schenken, die er braucht, um gesund zu sein, so gesund wie möglich. Und die Bereitschaft zu haben, sich dann auch mit dem Körper anzufreunden, wenn Schmerzen auftauchen oder Krankheiten, und dann nicht gleich zu einem Arzt zu rennen, wenn es geht, und das wegmachen zu lassen. Denn der Körper signalisiert mir ja, wenn ich Rückenschmerzen habe, dass ich mich falsch bewege oder vielleicht gar nicht bewege, und dann wäre es ganz gut, da in der Richtung was zu tun, statt Schmerzmittel zu nehmen. Das sind so Gedanken, die mir in den vielen Jahren gekommen sind, wo ich wenig Zeit hatte in der Familienphase, wo die Kinder klein waren und man wenig Zeit hatte, aufmerksam zu sein für sich selbst. Jetzt habe ich natürlich ganz viel Zeit, und meine Übungen, die ich täglich mache, helfen mir auch dabei, relativ fit zu bleiben.
Sie sagen, Sie schreiben, Sie machen Wing Chun zum Beispiel. Machen Sie das auch, wenn Sie unterwegs sind? Also Sie sagen, das sind tägliche Übungen. Wie viele Übungen macht man, wenn man sonst den ganzen Tag am Motorrad sitzt?
Also ich mache meine Übungen, Dehnungs-, Stärkungs-, Kräftigungs- und Wahrnehmungsübungen täglich. Wenige Minuten, aber das ist genau das, was man braucht, um bevor man in den Tag rennt und neuen Herausforderungen begegnet, um tatsächlich bei sich selbst anzukommen und gemeinsam mit dem Körper unterwegs zu sein. Ja. Das heißt, ich versuche, mich in meine Mitte zu bringen und habe dann einfach bessere Chancen, Probleme zu bewältigen.
Das stimmt. 65 waren Sie, als Sie das erste Buch rausgekommen. Wie alt sind Sie jetzt? Darf ich das fragen?
Jetzt bin ich 70.
Ich bin so begeistert von Ihnen. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich möchte mit 70 bitte auch noch so fit sein und diese Lebensfreude haben und dieses Bewusstsein, dass wenn es mir gut geht, dass es den Menschen rund um mich herum auch gut geht und dass das eine das andere bedingt. Das ist so wichtig. Und auch, was Sie vorher gesagt haben über die körperliche Bewegung. Rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich finde das so wichtig, eben auch den Körper anzunehmen, wenn er mal zwickt. Ja. Stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Superheldin wären, wie würden Sie sich nennen?
Also ich, wenn ich eine Superheldin wäre, dann könnte ich fliegen. Das würde ich gerne machen, so wie ein Adler. Und dann würde ich mich gleich nennen, wie ich jetzt mich nenne. Das braucht keinen Namen, diese Kompetenz. Ich konnte ja, als ich Jugendliche war, habe ich mir sehr gewünscht, fliegen zu können, und habe das irgendwie mir auch sehr intensiv vorgestellt und konnte in meinen Träumen mühselig dann so hochflattern. und mühselig wieder runterkommen. Aber inzwischen gibt es dieses Gefühl, mit dem Fliegen zu können, zum Beispiel einfach in einer etwas angepassteren Form jedes Mal, wenn ich aufbreche zu einer Reise. Ja. Weil da fühle ich mich so ähnlich, wie, glaube ich, wie sich ein Adler fühlt, wenn er sich von der Felsspitze in das Tal hinunterschwingen lässt, weil alles offen ist und alles möglich erscheint.
Ihr Name passt so gut, gell? Flügel anhalten. Sie halten sich an ihren Flügeln an dem, was sie weiterbringt und an dem, was sie fortbringt, auch auf eine Weise. Und trotzdem haben sie, glaube ich, sehr tiefe Wurzeln. Sie schreiben immer wieder, dass sie ihre Heimat sehr lieben.
Also ich bin ja aus Baden-Württemberg gebürtig an der Donau in Tuttlingen und bin, seit ich 18 war, also schulbedingt, studienbedingt von Freiburg nach Berlin gezogen und jetzt in Hessen. Es gibt bei mir nicht so ein Heimatverwurzeltsein, aber ich fühle mich verwurzelt mit der Erde. Und da, ob ich jetzt am Nanga Parbat stehe oder im hessischen Forst, ist das immer das Gleiche, weil es ja diese eine Erde und dieses eine Universum ist, mit dem ich mich verbunden fühle.
Glauben Sie, macht Sie das so offen für alles, was auf dieser Welt ist? Diese Verbundenheit mit der Erde, egal wo Sie sind?
Genau. Ja, würde ich so sagen. Denn es ist ja nicht mein Verdienst, dass ich in Westdeutschland geboren wurde, wo ich große Möglichkeiten habe, sauberes Trinkwasser und eine Schulbildung und Rechte als Frau. Ich hätte ja genauso gut in Belutschistan, in Pakistan auf die Welt kommen können. Deswegen fühle ich mich niemandem überlegen oder denke, die anderen haben irgendwas falsch gemacht. Wir leben tatsächlich in dieser einen Welt, in diesem einen Universum und sind verantwortlich für das, was wir tun, egal wo wir stehen.
Das ist so wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Ich glaube, viele Menschen denken ein bisschen zu wenig darüber nach, dass jede einzelne kleine Handlung einfach das Gesamtbild macht. Und auch eben, wo wir schon am Anfang darüber gesprochen haben, die Gedanken, die unsere Realität formen. Würden Sie sagen, Sie haben eine Strategie, wenn man in Schwierigkeiten oder Herausforderungen kommt, so wie Sie sagen, Sie erwarten, dass der Reifen platzt, Sie erwarten, dass der Bremshebel wieder kaputt geht oder dass man eben gewisse Sachen auf dem Weg erledigen muss, Hindernisse, die passieren, Stürze, die passieren können, wo Sie ja auch beschreiben, wie Ihr Knöchel ja mal für mehrere Tage so angeschwollen war, dass er nicht in den Motorradstiefel passen kann. Glauben Sie, es gibt etwas, wo Sie sagen, das ist eine Strategie, die Sie immer wieder anwenden, damit Sie aus schwierigen Situationen gut herauskommen?
Das ist auf jeden Fall so. Es nennt sich Resilienz, ist ja inzwischen in aller Munde. Das sind 7 Säulen, wie wir mit Herausforderungen, die schwierig sind, begegnen können und umgehen können. Und wenn man das vorher übt, bevor so ein schwieriger Fall eintritt, hat man natürlich bessere Karten. Wichtig dabei ist, dass ich aufmerksam bin, dass ich lösungsorientiert denke und dass ich positiv denke und achtsam mit mir selber umgehe. Es ist ja nicht so, dass Schwierigkeiten, die sich ereignen können, gegen uns sind, sondern sie sind immer eine Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Und mit diesen Übungen der Resilienz kann man im Prinzip jedes Problem und jede Schwierigkeit, die einem begegnet, angehen.
Ich glaube, in Hoch hinaus schreiben Sie, dass Sie so ein Training gemacht haben, so ein Resilienztraining. Genau. Das finde ich super. Was ich glaube auch, was so eine Sache ist, die mir persönlich hilft und wo ich so das Gefühl habe, dass Sie das auch, dass das auch bei Ihnen mitschwingt, dieses, Sie nehmen es nicht persönlich.
Ja, stimmt.
Also in dem Moment, wo ich eine Krise oder etwas, was mir passiert, nicht persönlich nehme, Autofahren ist eigentlich das beste Beispiel, in den meisten Fällen denken die anderen Autofahrer nicht an mich. In dem Moment, wo ich es nicht persönlich nehmen kann, ist es für mich auch nicht mehr so ein Problem. Und selbst wenn eine Herausforderung kommt und ich nehme es nicht persönlich, kann ich einfach mit einem ganz anderen Blick drauf schauen und lösungsorientiert und vor allem in meiner Handlungsfähigkeit bleiben.
Genau, das heißt, wenn mir ein Schlauch platzt am Rad, dann lag das an einer Glasscherbe und die hat niemand hingelegt, um mich zu ärgern. Mhm. Also brauche ich mich damit auch gar nicht zu beschäftigen, sondern ich suche dann nach Leuten, die mir helfen können, diesen Schlauch zu reparieren. Da es fünfmal auf dieser Reise unter Strom an der Donau entlang passiert ist, habe ich dann am Ende das ohne Probleme auch alleine hingekriegt. Aber es ist immer schöner, wenn man so einen Schlauch gemeinsam repariert mit jemandem.
Was mich so fasziniert hat mit dem Buch, das ich jetzt gerade lese, wo Sie mit dem Benz losfahren, wo Sie schreiben, Sie können so viel selber reparieren bei Ihrem Auto.
Einfach abgefahren heißt das Buch, ja. Wo ich von Nordhessen bis Laos gereist bin, durch Pakistan, Indien, Myanmar und Thailand. Ich kann nicht so viel selber reparieren, aber an so einem alten Benz ist alles ohne viel Elektronik noch gewesen. Und es ist alles offen am Motor, wo man erkennen kann, wo die Probleme sind mit dem Handbuch. Und als dann aber der Bremszylinder gerissen ist, da habe ich auf jeden Fall die Unterstützung der Handwerker gebraucht vor Ort in Indien.
Also es ist wirklich so eine Freude, Ihre Bücher zu lesen. Was mich auch so fasziniert hat an dem Buch Hoch hinaus, ist, Sie schreiben auch darüber, was für ein Selbstbild Sie haben von sich. Und immer wieder merke ich, dass eines der Hauptprobleme von Frauen, auch wenn wir Krisen begegnen, dass wir einfach uns unsere Handlungsfähigkeit absprechen, gell, unsere Problemlösungsfähigkeiten absprechen und zusätzlich auch noch ein negatives Bild von uns haben. Ja? Also so eins, na, das schaffst du eh nicht. Natürlich auch, wenn Sie schreiben jetzt zum Beispiel die Frauen im Iran, es ist so leicht, gell? In einer Welt, wo einem viel abgesprochen wird oder vielleicht übernommen wird, dieses Bild von sich zu entwickeln. Und trotzdem sind immer wieder Frauen, die eben diesem Bild nicht entsprechen, die eben zweifeln daran, an dem, was ihnen erzählt wird, was sie dazu bringt, neu über sich zu denken. Haben Ihre Reisen dazu geführt auch, dass Sie ein neues, anderes, differenziertes und gestärktes Bild von sich haben?
Es ist zum Beispiel im Iran so, dass ich glaube, ein ganz großer Teil der nicht stark religiös geprägten Frauen ein sehr starkes Selbstbild hat und sehr intelligent ist und sehr selbstbewusst ist, aber dass sie das natürlich nicht ausleben können, ohne in die Gefahr zu geraten, ins Gefängnis zu kommen, wenn sie zum Beispiel ohne Kopftuch rumlaufen. Wenn ich unterwegs bin, als Frau alleine, durchaus alleine, weil das Filmteam mich bei jeder Reise immer nur wenige Tage begleitet, an den interessantesten Stellen, dann bekomme ich natürlich auch viel Rückmeldung, insbesondere von der Männerwelt, die ja in diesen Ländern überwiegend auf der Straße unterwegs ist. Und das ist mitunter zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber das stärkt mich auch. Und weil ich seit vielen Jahren Kampfsport mache, bin ich auch nicht so und so nicht als Opfer unterwegs und weiß, dass ich mich auch selbst verteidigen kann und nicht unbedingt einen Mann an meiner Seite brauche. Das mache ich schon sehr lange. Früher habe ich Karate gemacht und Tai Chi als Jugendliche und junge Frau und habe immer das Gefühl gehabt, auch als Kind schon hat mich meine Mutter dabei unterstützt, etwas zu wagen, auch als Mädchen. Und ich musste nicht immer mit sauberen Kleidern nach Hause kommen. Ich hatte also Glück.
Für Sie ist es erstens die Stärkung der jungen Frauen, zweitens dieses Selbstbewusstsein vielleicht auch durch Sport oder durch Kampfsport zu erlangen, sodass man sich in Situationen begibt, wo man immer wieder eigentlich beweisen kann und seine eigenen Stärken sozusagen vielleicht sich selbst damit überraschen kann, oder?
Also es ist schon beeindruckend, dass seitdem ich Kampfsport mache, also schon Mitte 20 angefangen habe damit, dass mich seitdem nur einmal ein Mann tatsächlich versucht hat anzugreifen und der ist auch nicht sehr weit gekommen. Das bestätigt es mir, dass es gut ist, nicht als Opfer unterwegs zu sein, egal ob man als Mann oder Frau unterwegs ist, weil man so einem potenziellen Angreifer auch zeigt oder einem potenziellen Aggressor, der meint, er müsste einem irgendwie den Weg weisen, zeigt, dass man durchaus selbst in der Lage ist, über sich zu entscheiden.
Mhm. Ja, wichtig. Gibt es eine Eigenschaft an sich, die Sie besonders schätzen?
Ich glaube, dass die beste Eigenschaft an mir für diese Reisen ist, neugierig zu sein und ohne Vorurteile in der Welt unterwegs zu sein. Das heißt, ich fahre jetzt nicht in den Iran und denke von morgens bis abends darüber nach, wie furchtbar dieses System mit seinen Menschen umgeht, sondern beobachte selbst auf den Straßen, wie sich das anfühlt und wie es tatsächlich ist. Und dazu gehört es natürlich auch, dass ich nicht dem immer folgen möchte, was unsere Medien hier vermitteln. Denn die sind doch sehr einseitig.
Sie schreiben auch immer wieder, in Reiseberichten steht, das und das ist so und so passiert, dass das oft nicht mit der Realität zusammengepasst hat, die Sie erlebt haben. Die Tunneln zum Beispiel oder eben die Grenzübergänge, wo sie schreiben, puh, da war jetzt eigentlich überhaupt kein Problem. Das heißt, Reiseberichte lesen, aber selbst auf jeden Fall neugierig bleiben und selbst ausprobieren.
Also ich war auf dem Pamir Highway unterwegs 2018 mit der Honda 100, mit der 125er. Und da war es tatsächlich so, durch Turkmenistan hatte man damals nur ein Transitvisum. Und musste in 5 Tagen etwa 500 bis 600 Kilometer, das ist die kürzeste Strecke, die man da fahren kann, um in den Iran zu kommen, durchreisen. Und da habe ich große Probleme gehört von anderen Reisenden, die dort unterwegs waren, dass das Transitvisum gar nicht akzeptiert wird, man gar nicht durchreisen kann oder dass einem große Probleme gemacht werden an der Grenze. Und ich habe tatsächlich zu meinem Erstaunen erlebt, dass mich der Grenzer ganz mitleidig und gefühlvoll gefragt hat, ob ich denn glaube, ob ich das schaffe in den 5 Tagen mit meiner kleinen Maschine oder ob er mir sicherheitshalber mehr Tage geben soll, damit ich da auf jeden Fall durchkomme. Und das hat natürlich meinen Stolz herausgefordert und ich habe gesagt, nein, 5 Tage reichen mir auf jeden Fall. Das heißt, auch an der Grenze sind Menschen. Manchmal sind die sehr unangenehm und wollen einem Schwierigkeiten machen, aus welchen Gründen auch immer, oder müssen einem Schwierigkeiten machen. Und manchmal sind das ganz normale Menschen, die einem helfen.
So wie überall.
Ja, genau.
Schön. Die letzte Frage ist ein bisschen eine schwierige, glaube ich, weil Sie haben jetzt doch so viel schon Sachen in die Welt gebracht. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Insel ganz allein. Und es gibt von Ihnen nichts mehr. Also von dort aus kann man nicht irgendwo wegreisen, man kann nur dort sein. Und Sie sind so am letzten Tag Ihres Lebens und es gibt noch einen jungen Menschen, der neben Ihnen ist. Und Sie haben die Zeit, diesem Menschen noch eine Sache mitzugeben. Und das wäre das Einzige, was von Ihnen übrig bleiben würde am Ende Ihres Lebens.
Also ich hätte ja mir die Insel gerne gewünscht, ohne jemanden dabei. Aber wenn dann schon einer dabei ist, dann würde ich ihm sagen, dass er einfach Vertrauen haben soll. Es wird schon alles gut werden.
Es bewahrheitet sich immer wieder.
Ja.
Wunderbar. Liebe Frau Flügel-Anhalt, ich habe Sie in meinem Kopf gespeichert, jetzt als Supermargot.
Gut.
Ich freue mich drauf, Ihre Bücher fertig zu lesen. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in meinen Podcast zu kommen, mit diese Fragen alle zu beantworten, für Ihre Antworten und für all Ihre Erfahrungen, die Sie auch mit der Welt teilen. Ich finde das ganz großartig. Dankeschön.
Ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich.